Der Predigtext ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 15. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir entziehen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allzeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil aber wir in denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht im Psalm 116, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, der wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Neulich kaufte ich für meine Frau ein nettes Geschenk. Es war vom Volumen her nicht sehr groß, aber die Verkäuferin gab sich alle Mühe. Die Verkäuferin packte dieses Geschenk zunächst in eine Schachtel und dann noch in eine riesige glänzende Tüte. Was für ein Verhältnis zwischen Inhalt und Verpackung, muss ich denken. Noch schlimmer, wenn sich in einer strahlenden, aufwendigen Verpackung, die viel verspricht, am Ende nur ein ziemlich mickriger Gegenstand verbirgt. Wie Sie das manchmal bei Werbegeschenken haben, ja? Eingepackt wie ein Brillantenkollier und dann kommt am Ende so ein schlichter Drehbleistift dabei raus. Genau andersherum ging ein Offizier vor, der um eine Prinzessin warb. Sein Geschenk, das er durch Boten überbringen ließ, machte auf den ersten Blick nicht gerade einen guten Eindruck. Zunächst war es nur eine große, unansehnliche Kiste. Als die junge Dame diese Kiste aufschnürte, kam eine kleinere Kiste zum Vorschein. Darin wiederum eingepackt befand sich eine zerkratzte Kanonenkugel. Also jetzt war die Prinzessin endgültig verärgert. Sie warf die Kugel wütend auf den Boden, wobei diese zersprang. Und zum Vorschein kam eine kleinere Kugel aus Silber. Jetzt war sie schon nachdenklich, drehte das Gefäß in ihren Händen, was wohl der Offizier damit sagen wollte. Und unter dem Drehen zerbrach die Silberkugel in zwei Hälften. Und zum Vorschein kam eine kleine goldene Schatulle. Atemlos öffnete die Prinzessin den komplizierten Verschluss. Und da lag auf schwarzem Samt ein kostbarer Ring mit blitzenden Diamanten. Und dabei ein gefalteter Zettel, auf dem die drei berühmten Worte standen. Das war die Botschaft. So macht es Gott, sagt Paulus. Er packt sein wunderschönes Geschenk in ein völlig unansehnliches Gefäß. Das ist das Thema heute. Warum? Warum macht er das? Damit beginnt unser Predigttext heute Morgen, 2. Korinther 4, Vers 7. Da sagt Paulus genau dieses. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Diesen Satz werden Sie heute noch häufiger hören. Ostrakinos heißt irden, das heißt zerbrechlich. Wie ein zerbrechliches Gefäß, wie eine Schale aus Ton, ein tönernes Geschirr. Irden, zerbrechlich, nicht ganz dicht. Ein Behälter mit Rissen. Das sieht von außen ganz schlicht und schmucklos aus. Kein bisschen verziert und rausgeputzt, rissig, eher ärmlich, eher Packpapier als Geschenkpapier, eher alte Kiste als versiegelte Chromverpackung. Das meint Irden. Und Paulus sagt, das ist Gottes Methode. Er packt sein großes, wertvolles Geschenk in ein ziemlich ärmliches Gefäß. Was für ein Kontrast. Der Titel unserer Predigt, wenn Sie mitschreiben, lautet deshalb heute Gottes Kontrastprogramm. Gottes Kontrastprogramm. Ein glänzender Diamant in einer zerkratzten Kanonenkugel. Und was die Sache besonders brisant macht, ist, dass Paulus mit diesem irdenen Gefäß, mit diesem schmucklosen Behälter, mit diesem rissigen Behältnis sich selbst meint. Und seine Mitarbeiter, Timotheus, Titus und die echten Christen in Korinth und uns alle hier, sofern wir zu Jesus gehören, gleich mit. irdene Gefäße. Und darum der Untertitel unserer Predigt, also Obertitel Gottes Kontrastprogramm, und der Untertitel lautet starke Botschaft, schwache Boten. Starke Botschaft, schwache Boten. Das ist Gottes Kontrastprogramm. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Sie haben ja schon mitbekommen, in diesen Sommerwochen schieben wir eine kleine Serie zum 2. Korintherbrief ein, Kapitel 4 und 5. Letztes Mal haben wir begonnen. Und da hatten wir die ersten 6 Verse gesehen, 2. Korinther 4, 1 bis 6. Und in diesen ersten 6 Versen hatte Paulus beschrieben, was denn nun dieser Schatz sei, der in den irdenen Gefäßen steckt. Was ist denn nun dieser Schatz? Thesauros steht da übrigens im Griechischen. Was ist dieser Schatz? Und weil Paulus so begeistert war über diesen Schatz und so fasziniert war von ihm, hat er zu seiner Beschreibung immer wieder ein Wort gebraucht, das wieder und wieder vorkam. Und dieses Wort heißt herrlich. Herrlichkeit, doxa im Griechischen, wunderschön, stark, begeistert, überwältigend, glänzend, strahlend, herrlich. Und worin besteht dieser Schatz? Paulus hatte das beschrieben. Ich erinnere nochmal an Vers 6. Sie können das, wenn Sie wollen, auch nochmal nachhören über unsere Homepage. Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es in unseren Herzen hell werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Schatz, sagt Paulus, ist Gott selbst. Dass du ihn findest, dass du sein Kind wirst, dass du in ihm die Antwort auf alle deine Fragen findest und noch viel mehr. Das ist der Schatz. Herrlich, stark, begeistert. Und weiter hatte Paulus gesagt, es gibt nur einen Ort, wo du diesen Schatz endgültig finden kannst. Paulus hat das genannt, im Angesicht Jesu Christi. In Jesus zeigt dir Gott sein wahres Gesicht. Und obwohl dieses Gesicht Gottes in Jesus so hell und klar aufleuchtet in dieser Welt, gehen die meisten Menschen, hatte Paulus gesehen, daran vorbei. Sie erkennen es einfach nicht. Sie sagen, wo sollte Gott sein? Das kann doch kein Mensch mit Sicherheit sagen, wer wirklich Gott ist. Wir können es ja gar nicht genau wissen. Und das, obwohl er so hell aufgestrahlt ist. Und Paulus hat auch erklärt, woran diese Blindheit der Menschen liegt, dass obwohl das Gesicht Jesu so klar erkennbar ist, sie einfach dran vorbeisehen und noch behaupten, wo ist er denn? Warum die meisten Zeitgenossen so denken und so reden, wie sie denken, reden? Und Paulus hat das erklärt. Er hatte gesagt im Vers 4, bei den Ungläubigen, denen hat der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet. Er hat ihnen das Denken pervertiert. Und mit dem Gott dieser Welt meinte Paulus den Teufel. Dem viele Menschen letztlich dienen, als wäre er ihr Gott. Und was Vers 4 hier sagt, das helle Licht des Evangeliums leuchtet ihnen nicht auf, weil der Gott dieser Welt ihnen die Sinne verblendet hat. Das ist genau die Situation auf den Straßen und in den Hochhäusern und in den Einkaufszentren und in den Familienhäusern hier in Hannover. Der Teufel macht die Menschen blind für den Schatz. Und trotzdem sorgt Gott immer wieder dafür, dass Menschen wie du und ich ihn plötzlich entdecken. Das hatte Paulus ja selber erlebt. Er hat ihn plötzlich entdeckt. Er hat immer gesagt, dieser Jesus kann nie und nimmer Gott sein, sondern ein Scharlatan. Und plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und der Begriff, wer Jesus ist, in dem Gott selbst gekommen ist. Und plötzlich wird es hell. Plötzlich wird es hell in unserem Denken. Plötzlich wird es hell in unserem Herzen. Plötzlich begreifen wir haben bisher falsch gelebt. Und es muss sich alles ändern. Und es kann sich alles ändern. Und das passiert immer dann, wenn einer Christ wird. Und Paulus hatte dieses Wunder, wenn einer Christ wird, verglichen mit der Schöpfung ganz am Anfang. Er hat gesagt, so wie Gott mitten aus der Finsternis plötzlich das Licht aufstrahlen ließ, in der ersten Woche dieser Welt. Genau so ist es immer, wenn ein Mensch Gott entdeckt, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben findet. Das ist ein Schöpfungsakt. Gott schenkt neues Leben, wenn einer sich bekehrt. Das ist ein Wunder, über das man gar nicht genug staunen kann. Gott schenkt souverän neues Leben. Und als Paulus das schreibt, den 2. Korintherbrief etwa 56 nach Christus, da war Jesus ja schon mehr als 20 Jahre nicht mehr auf der Erde. Jetzt kann man sagen, ja bitteschön, wie sollten die Korinther dann sein Angesicht sehen? Und erst die Hannoveraner, die noch circa 2000 Jahre später dran sind. Und Paulus macht deutlich, auch dafür hat Gott eine Lösung gefunden. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass die entscheidenden Informationen über Jesus in einer zuverlässigen Urkunde festgehalten sind mit Brief und Siegel. Und dass diese Urkunde bis heute im Jahr 2019 nachweislich zuverlässig überliefert wurde. Und darum können wir das Angesicht Jesu auch sehen. Wir finden es hier in diesen Blättern. Es leuchtet uns entgegen. Und deswegen sind wir, liebe Zeitgenossen, am 28. Juli 2019 an Gottes Botschaft genauso nah dran, wie es damals die Korinther waren. Der berühmte schwäbische Theologe Johann Albrecht Bengel hat gesagt, die Bibel ist ein Brief, den mein Gott mir hat schreiben lassen. Die Bibel ist ein Brief, den mein Gott mir hat schreiben lassen. Und das, wissen Sie, das ist das Herrliche in dieser Botschaft. In diesem Brief schenkt Gott uns sich selbst. In diesem Brief schenkt Gott uns sich selbst. In dieser Botschaft, schriftlich gesichert, öffnet Gott uns die Tür zu seinem Herzen und zu seinem Vaterhaus. Und deshalb hat Paulus und deswegen haben die anderen Evangelisten und Apostel diese Botschaft auch Evangelium genannt. Das ist die gute Nachricht, das ist die beste Botschaft. Das ist der Schatz, die Botschaft von Jesus, der sein Leben für uns aufopferte, der sich an dieses Kreuz schlagen ließ, obwohl er es nicht verdient hatte, um die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten, für unsere Ignoranz und für unsere Ablehnung gegenüber Gott. Und jetzt kann Gott uns vergeben, wenn wir es Jesus glauben, dass er das für uns tat. Das ist der Schatz. Gott öffnet uns die Tür zu seinem Herzen und zu seinem Vaterhaus in Jesus. In dieser Botschaft, das müssen wir verstehen, habe ich Gott selbst. Wenn ich das Evangelium habe, habe ich in diesem Evangelium Gott selbst. In dieser Botschaft, da begegnet ihnen ihr Schöpfer höchstpersönlich. In dieser Botschaft, in dieser Wahrheit, die ihr ihnen hier mitteilt, da lässt Gott sich ergreifen von ihnen. Greifen Sie nur zu. Und in dieser Botschaft, da klingen ihnen diese drei berühmten Worte von Gott entgegen. Ich liebe dich. Aber wenn das alles so klar ist, warum gab es dann in Korinth diese dicken Probleme? Warum haben dann einige Wortführer massiv Stimmung gemacht gegen Paulus? Warum haben sie gezielt seine Autorität untergraben und damit auch seine Botschaft? Warum denn? Was hat ihnen denn nicht gepasst an dieser Botschaft? Man kann das nur indirekt erschließen, aber man kann es erschließen. Zusammengefasst könnte man sagen, die Botschaft des Evangeliums war ihnen nicht schick genug und nicht spektakulär genug. Sie wollten mehr Sensationen und Action, mehr Zeichen und Wunder. Sie wollten schnelle, einfache Lösungen für ihre Alltagsprobleme. Bist du gesund? Kann es alles so bleiben? Bist du krank? Ja Gott, dann mach mich doch gesund. Bist du arm? Ja, dann steck mir doch Geld in die Tasche. Suchst du eine Arbeitsstelle? Ja, dann lass doch, dass ich morgen Chef werde. Sie wollten schnelle Lösungen. Sie wollten weniger Konflikte mit dem Zeitgeist. Sie wollten mehr Toleranz. Einige von ihnen wollten sich auch stärker am akademischen Mainstream orientieren. Die griechische Philosophie, die damals viel Zustimmung fand, war die von Plato, von Aristoteles, das war nur nochmal 400 Jahre vorher, die hatten ein viel optimistischeres Menschenbild. Die haben nicht so viel von Sünde geredet oder dass man Vergebung braucht, sondern die haben eher den Menschen in seinen vielfältigen Möglichkeiten gepriesen. Sie wollten sicherlich auch eine liberalere Sexualethik in Korinth haben, auch das wird sehr deutlich. Sie wollten es leichter, sie wollten es hipper, sie wollten es lockerer und weniger ernst. Und wahrscheinlich waren im Einzelnen das ganz verschiedene Motive, die da zusammenkamen. Aber was diese Leute einte, war die Ablehnung des Evangeliums, wie Paulus es predigte. Das Evangeliums von Himmel und Hölle, von Sünde und Vergebung. Und um den Kurs der Gemeinde zu ändern, um die Botschaft der Gemeinde langfristig in eine andere Richtung zu drehen, mussten sie erstmal Paulus auslöschen, seinen Einfluss auslöschen, seine Autorität beseitigen. Und dazu praktizierten sie eine bewährte Doppelstrategie. Sie attackierten seine Ehrlichkeit und sein Erscheinungsbild. Also sie attackierten seine Ehrlichkeit, sie zogen seine Integrität in Zweifel. Sie sagten, ja, warum hat er denn keine finanzielle Unterstützung von uns Korinthern übernommen? Was trickst er denn darum? Warum nimmt er denn unser Geld nicht? Und dann hatte Paulus einen Besuch, den er angekündigt hatte, verschieben müssen, aus Gründen, die er nicht verhindern konnte. Und dann haben sie gesagt, warum sagt er denn erst, er kommt? Und dann kommt er nicht. Will er uns an der Nase herumführen? Ist er unzuverlässig? Und Paulus schreibt dann, wir schreiben euch nichts anderes, als ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns noch vollständig erkennen werdet. Und macht deutlich, ich wollte doch zu euch kommen. Aber es war nicht zu verhindern, dass etwas dazwischen kam. Er schreibt in 2. Korinther 1, Vers 16, ich wollte über euch durchreisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch kommen und von euch nach Judäa geleitet werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch? Also fragwürdig, sodass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre. Sie haben gesagt, er ist nicht zuverlässig, er ist nicht ehrlich. Und Paulus hat das nicht stehen gelassen, weil es eine üble Unterstellung war. Paulus hat, das sehen wir immer wieder, seine Ehrlichkeit und seine Integrität als Apostel beherzt verteidigt. Er hat zum Beispiel gesagt in 2. Korinther 12 am Ende, ihr wisst doch, 12,12, die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen durch mich. In Zeichen und Wundern und Krafttaten. Das war diese besondere Fähigkeit, Wunder zu tun, die Gott den Aposteln gegeben hatte, weil er sie autorisiert hatte, dass sie das Wort Gottes zum Abschluss bringen mussten. Und deswegen brauchten die Apostel diese besondere Autorisierung durch Zeichen und Wunder. Braucht heute keiner mehr, weil die Bibel ja abgeschlossen ist. Und Paulus sagt, das ist doch geschehen durch mich, ihr habt es doch gesehen, ihr könnt es doch bezeugen. Und er hat sich berufen darauf, dass er ein reines Gewissen hat. Das hat er schon in 1. Korinther 4 ihnen geschrieben, dass er sagt, in meinem Gewissen bin ich rein. Mir ist das Geringste, dass ich von euch beurteilt werde. Auch beurteile ich mich selbst nicht. Ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Also er sagt, ich bin in meinem Gewissen völlig rein. Das allein macht mich noch nicht gerecht, weil Gott es letztlich entscheiden muss. Aber ich habe immer aufrichtig euch gegenüber gehandelt. Also im Hinblick auf seine Ehrlichkeit, auf seine Integrität, konnten die Gegner keinen Stich machen. Und Paulus hat sich dann nicht aus Eitelkeit verteidigt, das müssen wir sehr klar sehen, sondern damit seine Botschaft glaubwürdig blieb. Darum musste er sich verteidigen. Wissen Sie, es ist eine Tragödie, wenn jemand, der gute, wichtige Inhalte öffentlich vertritt, dann durch seinen Lebenswandel ein großes Fragezeichen dahinter setzt. Das ist immer eine Katastrophe, weil viele dann auch anfangen zu zweifeln an der Zuverlässigkeit seiner Inhalte. Und deswegen hat Paulus gesagt, ich war ehrlich, ich war integer. Aber dann das Zweite, und das ist jetzt für unseren Text wichtig. Wie war es mit dieser Erscheinung, sein Erscheinungsbild, ja? Seine Performance, würde man heute wahrscheinlich sagen. Das haben sie lächerlich gemacht. Wahrscheinlich haben die Gegner geahnt, dass sie ihn bei der Ehrlichkeit nicht packen können. Und deswegen haben sie mit Vorliebe sein Erscheinungsbild angegriffen. Und das schimmert hier immer wieder durch. 2. Korinther 10, Vers 10 zum Beispiel, da heißt es, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist verachtenswert. Also, er sieht ja nicht gerade sehr schick aus. Und seine Rhetorik, naja, ziemlich müde. Und Paulus schreibt dasselbe ein Kapitel danach, 2. Korinther 11, Vers 6, wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin. Das ist interessant. Es gibt eine ganze Literatur über das äußere Erscheinungsbild und den Gesundheitszustand des Apostels. Manche nehmen an, er hatte ein Augenleiden, spricht einiges dafür, eventuell epileptische Anfälle. Also äußerlich, nach allem, was wir wissen, war Paulus kein Zehnkämpfer. Er war eine wahrscheinlich ziemlich unansehnliche Figur. Und in Kommunikation und Auftreten war er offensichtlich weder ein Schambolzen noch ein Entertainer. Er war kein mitreißender Rhetoriker, offensichtlich. Richtig? Auf der anderen Seite war Paulus ein scharfer Denker. Er war ein ausgewiesener Intellektueller, das sehen wir auch. Denken Sie etwa an seinen Auftritt im Zentrum der damaligen philosophischen Debatte in Athen auf dem Areopag. Oder genauso eindrücklich, das müssen Sie unbedingt zu Hause mal lesen, sein Plädoyer vor den Politikern Festus und Agrippa. Das steht in Apostelgeschichte 26. Da rechtfertigt Paulus seine Position und erzählt auch noch einmal, wie er zum Glauben an Jesus Christus kam und warum Jesus die Wahrheit ist. Und dann unterbricht ihn Festus plötzlich, Apostelgeschichte 26, 24, mit lauter Stimme und sagt, Paulus, das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Also die wussten schon, dass er was zu sagen hatte. Und Agrippa fügt dann wenige Sekunden später hinzu, Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, du überzeugst mich, dass ich ein Christ werde. Also diese Seite von Paulus gibt es natürlich auch. Da ahnt man etwas von seiner Genialität. Aber wer die nicht sehen wollte, wer sich nicht die Mühe machte, genauer hinzugucken, der konnte oberflächlich betrachtet das Erscheinungsbild des Paulus polemisch benutzen, um ihn abzukanzeln, um ihn lächerlich zu machen, als unbeeindruckend, als blasse Führungsfigur, als rhetorisch minderwertig. Und es ist ganz gut, dass wir uns daran erinnern, schon in der frühen Gemeinde standen die Apostel nicht unangefochten auf einem Sockel. Sie wurden wahrlich nicht von allen bewundert. Paulus hat das mal geschrieben in 1. Korinther Kapitel 4, ab Vers 9. wie die Apostel, wie oft mit den Aposteln umgegangen wird. Da schrieb er 1. Korinther 4, Vers 9, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tode bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wir sind zum Kehricht der Welt geworden, zum Abschaum aller. Zitat Ende. So haben die Apostel sich oft gefühlt. Die wurden nicht auf einer Sänfte durch den Nahen Osten getragen. Und jetzt kommt unser Punkt. Wie ist Paulus damit umgegangen? Den Angriff auf seine Ehrlichkeit hat er zurückgewiesen, wegen der Glaubwürdigkeit seiner Botschaft, die daran hing. Aber die Polemik über sein Erscheinungsbild, darauf reagiert der Paulus mit unserem Vers 7. Ja, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Damit gibt er den Angreifern erstmal recht. Er sagt, stimmt schon, bin ich der beste Rhetoriker? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber er macht sofort klar, dass dadurch auf den Schatz selbst auch nicht der Hauch eines Schattens fällt. Der Brillantring ist keinen Cent weniger wert, weil er in einer Kanonenkugel verpackt ist. Die Herrlichkeit des Evangeliums wird kein bisschen geschmälert durch das Erscheinungsbild seiner allzu menschlichen Zeugen. Die Stärke der Botschaft leidet objektiv nicht unter der Schwäche der Boten, sondern im Gegenteil, sagt Paulus, wie geht's denn weiter? In irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns selbst. Paulus sagt damit von Anfang an, klar ist, dass wir die entscheidende Hilfe niemals von einem Menschen bekommen können, niemals von einem Apostel bekommen können, niemals von einem Paulus bekommen können, niemals von einem Pastor bekommen können, niemals von einem Guru erwarten dürfen, sondern immer nur von Gott selbst. Das sei von Anfang an hier klar, sagt Paulus. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass wir diese irdenen Gefäße sind. Auch die Kraft für den Missionsdienst liegt nicht im Superman Paulus, sondern kommt von Gott. Und die Verkündigung hat dann ihr Ziel erreicht, wenn sie den Blick der Hörer auf Gott lenkt und von Paulus wegrichtet. Wir sollen doch nicht die Apostel verehren, sondern ihren Herrn. Und Paulus hat das ernst gemeint. Das ist nicht so ein pseudo-bescheidenes Wortgeklingel, wenn er in 2. Korinther 12 dann sagt, in Vers 10, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weil ich dann weiß, wie abhängig ich von Christus bin. Und weil ihr dann alle seht, dass nur er helfen kann. Also ihr Lieben, das ist offensichtlich ein Prinzip, mit dem Jesus durchgängig in dieser Welt arbeitet. Das sieht man übrigens auch an der Zusammensetzung seines Apostelkreises. Das waren auch nicht die Prominenten ihrer Tage. Starke Botschaft, schwache Boten. Und Paulus nutzt jetzt diese Gelegenheit. Und das ist so hilfreich für uns. Paulus nutzt jetzt diese Gelegenheit, um uns in den nächsten Versen genauer vor Augen zu malen, was das für uns bedeutet, ein irdenes Gefäß zu sein. Was das für uns heißt, wenn wir zu Jesus gehören, schwacher Bote einer starken Botschaft zu sein. Paulus beschreibt ja auch seinen eigenen Dienst, aber er sagt immer wir. Und er macht deutlich, das ist nicht auf die Apostel beschränkt. Sondern es gilt im Grunde genommen für jeden Boten, der den Schatz des Evangeliums zu den Menschen bringen will. Es gilt für jeden von uns, der sich darum bemüht, bei Aldi nach der Kasse im Gespräch noch jemandem ein Traktat mit der biblischen Botschaft zu geben. Es gilt um jeden, der versucht, an seinem Arbeitsplatz oder in seinem Hörsaal oder in seiner Nachbarschaft Menschen auf Jesus hinzuweisen. Schwache Boten einer starken Botschaft. Und nun lasst uns genau hinsehen. Damit wir verstehen, was uns als Boten auszeichnet, damit wir damit umgehen können, was gehört zu unserem Profil? Das erste haben wir schon angesprochen. Es ist eine offenkundige Zerbrechlichkeit. Wenn Sie also mitschreiben, ist das Ihr erster Punkt. Offenkundige Zerbrechlichkeit, das ist das Erste, was uns auszeichnet. Irdenes Gefäß, zerbrechlich hatten wir gesagt, mit Rissen, schmucklos von außen, eher Packpapier als Geschenkpapier. Und wissen Sie, irdene Gefäße, die kamen nicht auf den Tisch. Wenn Gäste da waren, da nahm man goldene Gefäße, silberne Gefäße, aber nicht irdene Gefäße. Die waren nicht vorzeigbar, die waren nützlich für den Inhalt, den man darin aufbewahrte. Sie dienten als Kisten, als Schatullen, als Tupperbecher vielleicht. Hauptsache, der Inhalt war gut aufgehoben, solange das Gefäß eben hielt. Und manche Gefäße hielten lange. In Kriegszeiten, da war es üblich, Wertgegenstände in Tonkrügen zu vergraben, um sie vor Plünderei zu schützen Und einige Tonkrüge haben es sogar zu einiger Berühmtheit gebracht. Eben nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen des Inhalts. Und ich meine hier die Tonkrüge, die einige der wertvollsten Funde in der Geschichte der Archäologie enthielten, die irdenen Gefäße von Qumran. Das war ein Zufallsfund der Beduinen 1947. Sie suchten eine entlaufene Ziege und warfen Steine in eine Höhle, um sie irgendwie aufzuscheuchen. Und dann machte es plötzlich Klirr. Und dann schauten sie nach, was da Klirr machte. Und das waren Tonscheiben, die zersprangen. Und sie fanden die Tonkrüge und in den Tonkrügen die Schriftrollen von Qumran. Ein Vermögen wert, ungemein wichtig. Sie reichen bis ins 2. Jahrhundert vor Christus zurück. Sie haben uns viele Aufschlüsse gegeben, auch über die Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung. Aber nicht die Tonkrüge waren wichtig, sondern die Qumranrollen. Und Paulus sagt, Leute, solche Gefäße sind wir. Es kommt nicht darauf an, dass die Leute von uns reden. Es kommt nicht darauf an, dass die Leute uns gut finden, sondern dass sie den Schatz entdecken, den wir transportieren, dass sie angezogen werden, nicht von dem Design der Tonkrüge, sondern von der strahlenden Wahrheit des Evangeliums, dass sie davon beglückt werden, dass sie davon überzeugt werden. Wir sind die Tonkrüge von Golgatha. Und deshalb macht es auch nichts, wenn das Gefäß angekratzt ist. Deswegen macht es auch nichts, wenn wir so ein paar Dellen haben, solange der Inhalt unversehrt bleibt. Offenkundige Zerbrechlichkeit, das ist unser Kennzeichen. Und ihr Lieben, was für eine Ermutigung bedeutet diese Wahrheit für uns, dass Gott uns gebrauchen will. Und dass unsere offensichtliche Zerbrechlichkeit kein Argument gegen unsere Indienstnahme ist. Jetzt kann übrigens auch niemand kommen und sagen, oh sorry, ich bin so zerbrechlich, lasst mich mit Arbeit in Frieden. Das kann jetzt keiner mehr sagen. Der Theologe Robertson hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, wenn Gott nicht auf armseligen Instrumenten spielen könnte, dann könnte er überhaupt keine Musik machen, denn er hat ja nur die armseligen Instrumente. Und jeder, wissen Sie, jeder von uns, der seine Sinne beisammen hat, der hat die Herrlichkeit des Evangeliums auch nur annähernd verstanden hat, der muss doch einsehen, dass wir Boten auf der einen Seite und die strahlende Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung Jesu auf der anderen Seite, dass die nicht zusammenpassen, das ist doch offenkundig. Aber Gott hat uns ausgewählt als Gefäße für seine Qumranrollen. Und das ist Gottes Kontrastprogramm. Ja, nicht nur trotz unserer Zerbrechlichkeit, sondern gerade wegen, eben damit, wie Paulus schreibt, die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Psalm 8 schreibt, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du Gott deine Macht ausgeübt. Und noch etwas ist ganz wichtig. Zerbrechlichkeit meint hier nicht nur unseren anfälligen, vergänglichen Körper. Der gehört dazu. Aber die Bibel denkt nicht platonisch, so nach dem Motto, der Körper ist schwach und zerbrechlich und der Geist ist immer gut und hell. Nein, nein. Diese Zerbrechlichkeit, die bezeichnet unsere gesamte irdische Existenz. Auch unser Denken ist zerbrechlich und begrenzt. Unsere Urteilsfähigkeit ist angreifbar. Unsere seelische Stabilität kann zu einer Achterbahnfahrt werden. Mal sind wir super drauf und dann wieder zu Tode betrübt. Zerbrechlich. So sind wir. Aber es ist für Gott kein Hindernis, mit uns zu arbeiten. Verstehen Sie? Und übrigens, was Paulus hier mit dieser Zerbrechlichkeit nicht meint, auch ganz wichtig, das ist Sündhaftigkeit oder ein Mangel an Heiligung. Darüber redet er an anderer Stelle, dass wir alle noch mit Sünde zu kämpfen haben und unsere Probleme in der Heiligung an bestimmten Punkten. Aber darum geht es nicht hier. Hier meint er damit nicht Sündhaftigkeit, sondern Paulus nennt solche Leute irdene Gefäße, ja auch sich selbst, denen er im Kapitel davor in 2. Korinther 3,18 bescheinigt hatte, wir alle, die wir zu Jesus gehören, werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen in das Bild Jesu durch den Heiligen Geist. Und von Leuten, denen er das bescheinigt, Leute, Jesus arbeitet an unserem Leben. Jesus erneuert uns. Das geschieht auch wirklich. Die nennt er irdene Gefäße. Und von diesen Leuten sagt er eben dann wenige Verse später, wir haben diesen Schatz nur so. Und deshalb bleiben wir bleiben hier auf dieser Erde, machen Sie sich da keine Illusionen, wir bleiben hier, solange wir auf dieser Erde sind, zerbrechliche Leute. Wir sind verwundbar, wir werden manchmal mutlos, wir sind bisweilen ungeschickt, wir sind begrenzt. Diesseits des Himmels klingen wir manchmal wie eine quietschende Geige und hören uns an wie ein schepperndes Klavier. Wir bleiben ein Problemfall, Aber unser Herr ist stark genug, mit uns fertig zu werden. Und nochmal ganz deutlich, mit irdenen Gefäßen sind eindeutig wir gemeint und nicht die Bibel, die uns das Evangelium offenbart. So hat nämlich die Bibelkritik unseren Vers oft missbraucht. Was meinen Sie, wie oft Theologiestudenten das zu hören bekommen? Diesen Vers hier so nach dem Motto, wir haben das Evangelium nur in einer fehlerhaften Bibel. Wir haben diesen Schatz nur in irdenen Gefäßen. So nach dem Motto, die Bibel sagt ja von sich selbst, dass sie unvollkommen ist, dass sie nur ein irdisches und irdenes Gefäß ist. Wissen Sie, das ist eine dreiste Verbiegung dessen, was hier wirklich steht. Die Bibel gehört nicht auf die Seite des Boten, sondern die Bibel gehört auf die Seite der Botschaft. Die Bibel gehört auf die Seite des Schatzes. Die Bibel ist Gottes Wort. Deshalb konnte Paulus sagen, ich glaube allem, was geschrieben ist in der Bibel. Und was hat der Jesus gesagt in Johannes 10? Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die offenkundige Zerbrechlichkeit liegt bei uns und nur bei uns. Nicht die Bibel ist fehlerhaft, sondern ihre Ausleger sind fehlerhaft. Nicht die Botschaft ist zerbrechlich, sondern der Bote. Und die Bibelkritik behauptet genau das Gegenteil. Sie sagen, die Botschaft ist auch ein bisschen fragwürdig an manchen Stellen, aber wir, die Ausleger, wir können dann sagen, was gilt. Genau andersrum. Paulus sagt, wir sind zerbrechlich. Und dann zeigt er ganz praktisch, jetzt wird es spannend, woran man diese Zerbrechlichkeit merken kann. Er beschreibt den Druck, den wir wegen unseres Christseins erfahren, eben weil wir Jesus nachfolgen. Aber schon mitten in dieser Problembeschreibung, die jetzt kommt, da hören wir zugleich den klaren Fanfarenstoß der Hoffnung und der Freude. Und deshalb ist unser zweites Kennzeichen als irdene Gefäße eine verborgene Unbesiegbarkeit. Das ist das Zweite. Erstens, wir haben an uns eine offenkundige Zerbrechlichkeit. Und das Zweite ist, wir haben eine verborgene Unbesiegbarkeit. Sehen Sie hin. Wir werden überall bedrängt, Vers 8, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Paulus sagt erstmal, Leute, dieser Druck, der ist unvermeidbar. Auch wenn wir ihn nicht alle jederzeit in gleicher Heftigkeit aushalten müssen. Denken Sie an unsere Glaubensgeschwister in den islamischen Ländern, was die für einen Druck haben. Aber er ist da. Paulus sagt in Vers 8, wir werden überall bedrängt. In Vers 10 sagt er, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib. Vers 11, wir werden beständig dem Tod preisgegeben. Das ist Normalfall. Bedrängt. Das heißt, wir werden unter Druck gesetzt. Wir werden eingeschnürt. Wir werden beschnitten in unserer Bewegungsfreiheit. Und manchmal wird uns dabei bange. Denken Sie an Apostelgeschichte 26. Paulus und Silas in Philippi. Sie werden ins Gefängnis geworfen und dort festgesetzt. Das Zweite, wir kommen in Verlegenheit, sagt er. Da steht im Griechischen das Wort Aporie. Wir geraten in eine Aporie, wo wir nicht mehr weiter wissen, ratlos. Wir wissen nicht mehr, wo es hingehen soll, weglos. Es ist völlig unklar, wie der nächste Schritt aussehen kann. Kennen Sie das? Erinnere mich daran, wie ein Kollege mir mal sagt in einer persönlichen Notsituation, weißt du, es ist so, als ob ich von allen Seiten eingeschlossen wäre. Wir kommen in Verlegenheit, ratlos. Und dann das Dritte, wir werden verfolgt. Und Verfolgung kann ganz verschiedene Gesichter haben. Verfolgung kann geschehen durch Menschen, die uns wegen des Glaubens an den Pranger stellen und lächerlich machen. Verfolgung kann geschehen durch Gesetze, die unsere Freiheit einschränken wollen, Gottes Wahrheit zu bezeugen. Verfolgung kann geschehen durch Behörden, die uns gängeln wollen. Verfolgung kann geschehen durch Massenmedien, die bibeltreue Christen verleumden und die unsere Ethik möglicherweise, soweit es geht, aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausschließen wollen. Man hat ja heute einen neuen einen Tatbestand konstruiert, Hate Speech, also Hassrede. Und wie willkürlich das angewendet werden kann, zeigt ein Fall aus diesem Sommer. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Domenico Bettinelli ist ein Journalist aus Boston. Der hat kürzlich bei Facebook ein Zitat des Kirchenvaters Augustin gepostet. Also Augustin 400 vor Christus. Und Facebook hat den Text von Augustin mehrfach gelöscht als Hate Speech. Und er hat danach gesagt, das kann doch ein Irrtum sein. Nein, nein, das ist Hate Speech. Hören Sie mal, was Augustinus gesagt hat. Augustinus sagt, lass uns niemals annehmen, dass unser Leben ohne Sünde sein wird, selbst wenn wir ein gutes Leben führen. Unser Leben soll nur dann gelobt werden, wenn wir ständig um Vergebung bitten. Die Menschen aber sind Verzweifelte Und je weniger sie auf ihre eigenen Sünden schauen, umso mehr interessieren sie sich für die Sünden anderer. Sie wollen kritisieren, nicht korrigieren. Unfähig, selbst um Verzeihung zu bitten, sind sie ständig bereit, andere anzuklagen. Zitat Ende. Und Facebook sagt, sorry, Mr. Augustinus, Hate Speech. Und wir wissen, in Deutschland, unsere Regierung rekrutiert ihre Helfer zur Überwachung des Internets, unter anderem aus der Stasi-Szene der alten DDR. Unser Bundesjustizministerium arbeitet unter anderem zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die Antonio-Stiftung wird geleitet durch eine Frau Annetta Kahane, eine ehemalige IM der Stasi der DDR. Und seit 2017 sind aus Bundesmitteln mehr als 300.000 Euro in diese Stiftung geflossen. Und der Bereich, in dem wir als Christen diese Verfolgung, diesen Druck, Verfolgung hat ja unterschiedliche Grade, besonders spüren, Sie wissen, es ist die Frage der Sexualethik, die ja eng mit dem Menschenbild verbunden ist, auch damit, wie wir unsere Kinder erziehen. Und Sie müssen wissen, und Sie wissen das ja auch, den Strategen der Gender-Ideologie geht es längst nicht mehr um Toleranz für sämtliche Lebensstile. Das war eigentlich immer selbstverständlich, für Christen sowieso. Sondern es geht zunehmend um etwas anderes. Die Christen unter anderem sollen gedrängt werden, das öffentlich als gut anzuerkennen, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Also beispielsweise praktizierte Homosexualität oder Abtreibung. Wir sollen das öffentlich als gut anerkennen. Wir sollen unsere Kinder in diesem Sinne erziehen. Wir sollen Gott ungehorsam werden, um uns etwa vor dem Baal des Genderismus zu verneigen. Letztes Beispiel. In Berlin war diese Woche ja die sogenannte Pride Week zum Christopher Street Day, also die Woche des Stolzes über diesen Lebensstil. Eine groß angelegte Propagandaveranstaltung, die den Einfluss der homosexuellen Bewegung in unserer Gesellschaft weiter stärken soll. Das Profilbild der Berliner Polizei bei Twitter war mit Regenbogenfarben unterlegt, also mit dem Symbol der homosexuellen Bewegung, und mehrere Polizeigebäude hatten auch die entsprechende Regenbogenflagge gehisst. Parallel dazu, und deswegen erzähle ich das hier, warnte der verfassungspolitische Sprecher der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, Tom Schreiber, die Polizisten, er warnte sie vor jeder öffentlichen Kritik, so nach dem Motto, weder einer sagt was öffentlich dagegen. Er twitterte Folgendes: Sollten hier Polizeibeamte tatsächlich irgendetwas von einem Verstoß gegen die Neutralität schreiben, bitte ich um die Namen. Dann kümmert sich der unmittelbare Vorgesetzte und die Behördenleitung darum. Und ich auch. Zitat Ende. Verstehen Sie, das ist Deutschland im Sommer 2019. Und dazu passt, dass jene Politikerin, die sich in Deutschland mit am stärksten dafür eingesetzt hat, dass das Genderdenken wirklich durchgesetzt wird, dass das Genderdenken durchgesetzt wird bis in den letzten Winkel der Bundeswehr hinein, dass Frau Ursula von der Leyen jetzt im Juli auf wundersame Weise zur Präsidentin der Europäischen Kommission gekürt wurde. Für die christliche Ethik in Europa bedeutet das nichts Gutes. Paulus sagt, wir werden bedrängt, wir kommen in Verlegenheit, wir werden verfolgt und wir werden niedergeworfen, zu Boden geschmissen. Das heißt, wir müssen spürbare Niederlagen und Rückschläge erfahren. Ein Boxer würde sagen, wir werden angezählt. Und Paulus hat das ja erlebt, was es bedeutet, angezählt zu werden in Lystra. Wissen Sie, da haben die Volksmenge aufgebracht und dann heißt es her, und sie steinigten Paulus, Apostelgeschichte 14, Vers 19, und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Wir werden angezählt. Wir werden niedergeworfen. Aber Paulus belässt es nicht bei dieser Problemskizze, sondern er lässt gar nicht erst zu, dass die Probleme eine Eigendynamik gewinnen, sondern mitten da hindurch zieht sich laut und vernehmlich der Fanfarenton der Unbesiegbarkeit. Paulus sagt, ja, ist richtig, wir werden bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Wir werden eingeschnürt, aber wir werden nicht mundtot gemacht. Man setzt uns unter Druck, man will uns den Mut rauben, man will unseren Dienst lähmen, man will, dass am besten die Schere schon im Kopf ansetzt und wir bestimmte Dinge gar nicht mehr sagen, weil wir Angst davor haben, sie laut auszusprechen. Aber Gott schenkt mitten in der Nacht einen Lobgesang. Gott sprengt die Fesseln der Resignation und öffnet uns den Mund zum Zeugnis. Und Sie wissen, wie es dann im Gefängnis in Philippi gelaufen ist. Apostel 16, 25 um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und dann kommt dieses Erdbeben und sie kommen frei. Wir werden bedrängt, aber wir werden nicht erdrückt. Und dann sagt er, ja, klar, wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden ratlos, aber nicht kopflos. Wir geben nicht auf. Und wir zweifeln schon gar nicht an unserem Herrn. weil er uns immer wieder einen Weg bahnt, weil er uns immer wieder eine Tür öffnet, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, singt Hedwig von Redern. Und Paul Gerhardt stimmt ein, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Ja, und unbestreitbar, sagt Paulus, wir werden verfolgt, aber wir werden nicht verlassen. Der Herr Jesus hat garantiert, dass er bei uns bleibt und dass er uns nicht über unsere Tragfähigkeit hinaus belasten wird. Ja, sagt Paulus, es stimmt, wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wäre er ein Boxer, hätte er gesagt, wir werden angezählt, aber nicht K.O. geschlagen. Und so war es ja auch in Lystra. Als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Man kann da richtig zugucken, ne? Sie schlagen ihn zusammen, sie stürzen ihn in den Staub. Und er schüttelt sich einmal, dann kommen seine Freunde um ihn herum, stützen ihn wahrscheinlich so ein bisschen. Und dann geht's wieder weiter. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und wissen Sie, dieses Wort für umkehren, umkommen, da steht Apolymi im Griechischen. Das heißt, auch das Wort wird auch gebaut für die ewige Verdammnis. Wir werden nicht verdammt. Uns kann im Ende nichts passieren. Ja, es wird passieren, dass wir zwischendurch einzelne Schlachten verlieren. Aber am Ende, da wird unser Herr seinen Sieg vor der ganzen Welt beweisen. Und das wusste auch Stephanus. Stephanus, der Märtyrer, Sie kennen diese Szene in Apostelgeschichte 7, als er vor den Toren Jerusalems von seinen Mördern zu Tode gesteinigt wurde. Stephanus wusste, mein Leben ist in meines Hirten Arm und Schoß. Und er bringt mich jetzt nach Hause. Es wird nicht mehr lange dauern. Und das Evangelium, das ich hier nochmal verkündigt habe, das wird weiterlaufen. Also, ihr Lieben, das ist das zweite Kennzeichen schwacher Boten. Eine verborgene Unbesiegbarkeit. Offenkundige Zerbrechlichkeit, verborgene Unbesiegbarkeit. Wilhelm Busch hat das in einem Vortrag erzählt, wie Gott ihn als bekennende Kirche im Kampf gegen das Naziregime, wo sie viele Niederlagen erlitten haben, aber wie Gott ihnen diese Unbesiegbarkeit immer wieder deutlich gemacht hat. Er erzählt davon und dann sagt er, ja, aber ist das nicht zu viel versprochen? Denken Sie mal an die Märtyrer. Die haben auf Jesus gesehen und dann wurden sie im römischen Zirkus von wilden Tieren zerrissen. Oder denken Sie 1956 an diese 5 jungen amerikanischen Missionare. Zum ersten Mal gehen sie in den Urwald von Ecuador zu dem wilden Stamm der Auca-Indianer. Sie sind mit dem Flugzeug dort im Dschungel gelandet, haben erste Berührung mit den Indianern. Und dann hat man sie an einem Fluss im Dschungel gefunden, alle 5 ermordet. Sind sie nicht doch zu Schanden geworden? Und Wilhelm Busch fährt fort, überlegen Sie mal, wenn wir jetzt in die Ewigkeit gehen würden, den Schritt in die unsichtbare Welt, dann würden wir denen begegnen. Und dann könnten wir sie fragen, seid ihr zu Schanden geworden? Ihr habt doch auf Jesus gesehen. Seid ihr zu Schanden geworden dort in Ecuador? Für uns sah das so aus. Und Wilhelm Busch sagt, dann würden sie antworten, wohl hat der Herr durch unsere Pläne oft einen dicken Strich gemacht. Das darf er ja auch. Denn wir haben uns ja ihm auf Leben und Tod ausgeliefert. Es ist ja charakteristisch für die Christen, dass wir auf Leben und Tod unserem Herrn gehören, dass wir ihm die Blanko-Vollmacht über unser Leben gegeben haben. Da durfte er auch einen Strich durch unsere Pläne machen. Aber zu Schanden geworden, würden sie sagen, nein, niemals. Weißt du, dass 6 Jahre später die ersten Christen unter den Aukas getauft worden sind? Wir waren ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wurde und dann kam die Frucht. Nein, zu Schanden geworden sind wir nicht. Und sie würden sagen, wenn wir zu klein waren für seine großen Wege, dann hat er uns sein Kreuz vor Augen gestellt und da wussten wir sind erkauft und erlöst und wir gehören ihm und damit ist alles gut. Und als es ernst wurde und ans Sterben ging, da wurden wir auch nicht zu Schanden. Da nahm er uns an die Hand und führte uns nach Hause. Menschen verrecken, Menschen fahren zur Hölle, aber wir nicht. Er nahm uns an der Hand und führt uns nach Hause. Nein, wir sind nicht zu Schanden geworden. Und auch wenn das große Gericht kommen wird, werden wir nicht zu Schanden. Weil wir dem gehören, der alle Sünde in die Tiefe des Meeres geworfen hat. Ihm gehören wir. Wir werden im Gericht Gottes, wo Millionen zu Schanden werden, nicht zu Schanden werden. Denn sein Wort ist wahr. Das ist diese verborgene Unbesiegbarkeit. Und dann zeigt uns Paulus noch etwas. Das ist auch noch ganz wichtig. Er steigert diese Linie nochmal, indem er unsere Bedrängnis mit dem Leiden des Herrn zusammenbringt. Und das ist das Dritte, was er uns hier zeigt und was zu den schwachen Boten gehört. Eine erfahrbare Jesusähnlichkeit. Also erstens offenkundige Zerbrechlichkeit, zweitens verborgene Unbesiegbarkeit Und jetzt drittens diese erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Die Verse klingen schwierig, aber sie sind es nur auf den ersten Blick. Vers 10, Paulus sagt, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werden wird. Erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit, darauf haben sich die Jünger ja eingelassen, als sie Christen wurden. Als sie ihr Leben an Jesus gebunden haben, als sie in seine Nachfolge eintraten. Jesus hat uns ja zu keinem Zeitpunkt Illusionen gemacht. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich. Und der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 10, der Jünger ist nicht über dem Meister, haben sie den Hausherrn Belzebul genannt, also Diener des Teufels. Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Haben sie Jesus verfolgt, werden sie uns verfolgen, heißt das. Darauf haben Jünger sich eingelassen. Verstehen Sie? Und das ist auch der eigentliche Grund dafür, dass wir diesen Druck erfahren in unterschiedlichen Abstufungen. Dieser Druck gilt eigentlich Jesus. Er ist denen ein Dorn im Auge. Ihn bekämpfen sie im Letzten. Und es ist für uns eine Ehre, an diesem Leiden Jesu teilzuhaben. Jesus hat uns in diesen Weg mit reingezogen. Paulus schreibt in Vers 11, wir werden preisgegeben in den Tod um Jesu willen. Verstehen Sie, weil wir zu ihm gehören. Und jetzt kommt unser Lied, das wir nach der Predigt nochmal singen werden. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christin. Da heißt es in der zweiten Strophe, du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Wohlan, so führ uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Das ist der Weg. Jesus, das Samenkorn, in die Erde gelegt. Wir gehören zu ihm. Die Sache ist deiner, Jesus Christ. Und er nimmt uns mit. Aber er nimmt uns auch mit in diesen Druck. Warum wundern wir uns? Und wir haben schon jetzt von diesem Druck einen starken Gewinn. Denn dieser Druck stärkt unsere Verbindung und unser Vertrauen zu Jesus. Unter diesem Druck merken wir doch erst recht, wie sehr wir ihn brauchen. Und wissen Sie noch etwas? Unter diesem Druck sehen wir sehr viel klarer, worauf es wirklich ankommt. Unter diesem Druck hilft uns kein religiöses Tralala mehr, irgendeine Lightshow mit ein paar schwungvollen Hillsong-Melodien. Das hilft uns nicht und das hält uns nicht. Und dieser Druck, der wirkt sich sehr praktisch in unserem Leben aus. Und deswegen sagt Paulus, wir tragen das Sterben Jesu. Ich habe lange geforscht, was er damit sagen will. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib umher. Also wir gehen damit gewissermaßen durchs Leben. Das ist diese erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Paulus sagt damit, wir müssen es mitten im Alltag aushalten. An unserem Leib tragen wir das mit uns. Das ist die Situation. Der Leib steht für unsere gesamte praktische Lebenswirklichkeit. Das ist so. Aber diese Ähnlichkeit mit Jesus beschränkt sich nicht nur auf das Leiden, keine Sorge, sondern nicht nur das Sterben Jesu soll an uns deutlich werden, sondern auch das Leben wird offenbar werden an unserem Leib, schreibt Paulus in Vers 10. Das Leben Jesu wird offenbar werden an unserem Leib, na klar. Wenn er uns, wie er das versprochen hat, in der Ewigkeit einen neuen Leib geben wird, dann wird das Leben Jesu deutlich werden an unserem Leib. Wir werden nicht mehr krank sein, wir werden nicht mehr schwach sein, wir werden nicht mehr zerbrechlich sein, wir werden nicht mehr Risse haben, wir werden nicht mehr krank werden, wir werden nicht mehr Herzrasen kriegen, wir werden nicht mehr im Krankenhaus liegen und Angst haben vor der nächsten Operation. Er wird es machen. Das Leben Jesu an unserem Leib offenbar. Und dann fügt Paulus noch eine wichtige Klärung hinzu. Und ich habe mich lange gefragt beim Studieren dieser Verse, warum er denn in Vers 11 im Grunde genommen nochmal fast das Gleiche sagt wie in Vers 10. Und wenn wir genau hingucken, dann sehen wir, in Vers 11 fügt er noch etwas hinzu. Da sagt er nämlich, wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben und Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird. Und jetzt kommt's an unserem sterblichen Fleisch. Das heißt, das Leben Jesu soll auch schon an unserem sterblichen Fleisch offenbar werden. Und das sterbliche Fleisch steht für unser Leben noch hier mitten in dieser Welt. Das sterbliche Fleisch ist unser Leben hier in der Welt der Sünde, in unserem Alltag unter Druck. Und Paulus sagt damit, und deswegen ist es wichtig, dass Vers 11 noch dazu kommt, nicht nur an unserem Leib in der Ewigkeit, dann wird alles gut, sondern schon hier, an diesem sterblichen Fleisch, an dieser irdischen, umkämpften Existenz im Sommer von Deutschland 2019 soll das Leben Jesu offenbar werden. Wir sind noch nicht am Ziel. Dann wird alles vollkommen sein. Aber trotzdem greift schon jetzt an diesem sterblichen Fleisch die erfahrbare Jesus-Ähnlichkeit. Paulus sagt damit, schon jetzt will Jesus sein überströmendes Leben, seine Macht mitten in unserem Alltag, also wenn Sie morgen wieder an Ihrer Werkbank stehen oder an Ihrem Schreibtisch sitzen oder in Ihrer Waschküche stehen oder in Ihrem Seniorenheim Ihre Gespräche haben, wird das überströmende Jesu-Leben an unserem Alltag sichtbar werden. Wie denn? Zum Beispiel dadurch, dass er uns immer wieder aus Notsituationen rausholt. Er hat den Paulus aus Philippi rausgeholt aus dem Gefängnis. Er hat ihn rausgeholt aus diesem Staub auf der Hauptstraße. Er holt uns immer wieder raus. Er verschafft uns immer wieder Luft zum Atmen. Da wird das Leben Jesu schon deutlich an unserem sterblichen Fleisch. Oder zum Beispiel, indem er uns innerlich getrost macht, obwohl äußerlich alles verbaut ist. Und alles, was wir uns so vorgestellt haben, geht plötzlich nicht auf. Und er macht uns klar, ich bin doch bei dir, ich tröste dich. Du hast doch mich. An unserem sterblichen Fleisch. Oder mitten in dieser total verfahrenen Situation, wo wir versuchen, einen Menschen mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Und er wird immer ablehnender. Und plötzlich macht Jesus eine Tür auf, mitten in dieser Welt. Ja, und dann natürlich auch am Ende. Wenn dieses sterbliche Fleisch mal endgültig seinen Dienst getan hat, den Jesus ihm zugemessen hat, dann wird Jesus endgültig triumphal sein Leben an unserem sterblichen Fleisch offenbar machen, wenn er es nämlich austauscht. Wenn er es austauscht gegen einen neuen Leib, einen unzerstörbaren Leib. Dazu wird Paulus in Kapitel 5 mehr sagen. Was für eine Gewissheit. Und Paulus klopft das nochmal fest in Vers 14, damit es auch der Letzte wirklich begreift. Er sagt nochmal Vers 14, wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Gott wird uns alle vor sich da aufbauen. Und da werden wir da alle stehen vor seinem Thron. Das ist real. Habt doch keine Angst. Und aus dieser Gewissheit ergibt sich dann ein letztes Kennzeichen. Noch ganz kurz zum Schluss. Ein letztes Kennzeichen der schwachen Bruten. Erstens offenkundige Zerbrechlichkeit. Zweitens verborgene Unbesiegbarkeit. Drittens erfahrbare Jesusähnlichkeit. Und schließlich viertens, geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Paulus sagt, es stimmt schon, wir sind schwache Boten. Es stimmt schon, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, alles unbestritten, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus an unserem Leib, alles richtig. Aber seht doch mal, was am Ende dabei rauskommt. Ab Vers 12. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, Psalm 116, so glauben wir und wir reden. Und da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Verstehen Sie? Paulus sagt, Leute, die Tatsache, dass wir irdene zerbrechliche Gefäße sind mit allen Risiken und Nebenwirkungen, kann und darf und wird uns nicht das Maul stopfen. Sie kann nicht verhindern, dass Jesus Frucht durch uns werden lässt. Und bei diesem Vers 13, ich glaube, darum rede ich, da muss ich so an Luther denken. Wie er da vor dem Reichstag in Worms steht, April 1521. Und im Grunde genommen die ganze Welt gegen sich hat, den Kaiser und den Papst. Und dann sagt er, ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfters geirrt haben und sich selbst widersprochen haben. So bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftstellen. Und mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Daher kann und will ich nichts widerrufen. Eine geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit. Und Gott hat durch Luther ganz Europa umgedreht. Verstehen Sie? Menschlich gesprochen war Luther in dieser Situation ein ziemlich schwaches Gefäß. Er war ein rechtloser Mönch. Jeder hätte ihn, nachdem er rausgekommen war, aus dem Reichstag einen Kopf kürzer machen können. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sein Kurfürst ihn wohlwollend entführt und in Sicherheit gebracht hat. Rechtlos, zerbrechliches Gefäß. Und doch hat Gott diesem Mönch eine geheimnisvolle Durchsetzungsfähigkeit geschenkt. Und genauso ist es bei Paulus gelaufen in Korinth. Er hat sich durchgesetzt. Nein, der Schatz hat sich durchgesetzt. Das Evangelium hat sein Werk getan. Und deswegen endet unser Text hier in Vers 15 so, dass Paulus gesagt, es geschieht alles um euretwillen. Und ihr habt den Segen davon. Wir werden gebeutelt, Vers 12, aber ihr kriegt das Leben. Und was geschieht dann? Die Gnade. Die Gnade wächst, die Gnade nimmt zu. Das heißt, viele kommen zum Glauben. Viele werden im Glauben gestärkt. Und wie geht's dann weiter? Daraus erwächst Dank. Und nicht nur so ein bisschen mickriger Dank, sondern der Dank fließt über. Und wozu dient das Ganze? Gottes Ehre wird groß. Das, was das Ziel aller Gemeindearbeit ist, dass Gottes Ehre groß wird. Verstehen Sie, besser geht's gar nicht. Was für eine Durchsetzungsfähigkeit, die Gott schenkt, mitten unter diesem Druck. Und so kommen wir zum Schluss und wollen versuchen, das Ergebnis für uns festzuhalten. Das ist eine enorme Ermutigung, verstehen Sie? Diese große Perspektive, die Paulus uns hier in diesen Versen zeigt, die nicht unkompliziert waren, aber diese große Perspektive, die Paulus uns voller Freude vor Augen führt, wenn er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, verstehen Sie, das ist fröhlich formuliert und nicht kleinlaut, nach dem Motto, naja, wir haben diesen Schatz ja auch nur in irdenen Gefäßen, das ist fröhlich formuliert. Das Entscheidende sind doch nicht die Gefäße, sondern der Schatz. Und die Kraft kommt doch nicht von uns, sondern von Gott. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und daraus folgt für uns als Gemeinde gerade nicht, wie viele gern weiter singen würden, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Das folgt daraus gerade nicht, sondern im Gegenteil. Weil wir schwache Gefäße sein dürfen. Wir sind schwache Gefäße, wir dürfen schwache Gefäße sein. Darum können wir umso befreiter unseren Dienst tun und den kostbaren Schatz zu unseren Zeitgenossen tragen. Niemand kann den Menschen etwas so Kostbares bringen wie wir als Christen. Und in der Ewigkeit, da werden wir einmal staunend sehen, wie der souveräne, heilige Gott unseren kleinen Dienst in seinen großen Plan eingeordnet hat. Und darauf können wir uns schon freuen. Und mögen wir uns dann ähnlich freuen wie jener stammelnde Aushilfsprediger. Dem Charles Haddon Spurgeon im Winter 1849 oder 1850 eher unfreiwillig unter die Kanzel kam. Und damit schließe ich. Spurgeon war damals erst 15 Jahre alt. Und später machte Gott aus Spurgeon einen Boten, durch den Tausende von Menschen das Evangelium hörten und durch den viele sich bekehrten. Und deswegen wurde Spurgeon auch liebevoll der Fürst der Prediger genannt, obwohl er selbst nie vergaß, ich bin ein irdenes Gefäß. Aber wie fand Spurgeon selbst zur Bekehrung? Er hat das einmal in seiner humorvollen Art selbst aufgeschrieben. Wie er schon in jungen Jahren gewusst hatte, dass er verloren ist vor Gott, dass er ein Sünder ist, aber dass er nirgendwo die Antwort darauf bekommen hätte, wie er denn von Gott gerettet werden könnte. Und er schreibt dann, vielleicht würde ich noch heute in Dunkelheit und Verzweiflung leben, hätte Gott in seiner Güte damals nicht einen Schneesturm gesandt, der mich auf den Weg zum Sonntagsgottesdienst überraschte. Es schneite so stark, dass ich nicht in die Kirche gehen konnte, wo ich nicht zu gehen beabsichtigt hatte. Also fand ich endlich immerhin eine ziemlich abgelegene Straße, ging durch einen Hof und stand alsbald vor einer kleinen Kapelle. Diese Kapelle war mir bis dahin unbekannt geblieben. Sie gehörte dem sogenannten Primitive Methodists, also einer kleinen methodistischen Gemeindegruppe. Darin saßen ungefähr 15 bis 20 Menschen. Ich hatte von den Methodisten gehört, schreibt Spurgeon, sie würden so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Aber das störte mich nicht. Ich wollte ja wissen, wie ich gerettet werden könnte. Und wenn sie mir das sagen konnten, dann waren mir die Kopfschmerzen egal. An diesem Morgen kam der Prediger nicht. Vermutlich war er eingeschneit. Schließlich stand ein sehr schlanker Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war sehr schlicht und einfältig. Und sein Predigtext aus Jesaja 45 lautete, schaut auf mich und ihr werdet gerettet, all ihr Ende Erden. Und dann predigte er, meine lieben Freunde, das ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut, nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß heben, nur schauen. Und dann entfaltet er das. Und so sprach er 10 Minuten lang etwa. Und dann sah er mich auf der Empore sitzen. Und er richtete seine Augen auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen. Und dann sagt er, junger Mann, Sie werden immer elend sein und elend bleiben im Leben und im Tod, wenn Sie diesem Vers nicht gehorchen. Und wenn Sie jetzt nicht gehorsam werden, dann werden Sie nicht gerettet. Aber wenn Sie gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Und dann rief er mit erhobenen Händen, junger Mann, schau auf Christus, schau auf Jesus Christus. Du musst nichts tun, als nur schauen. Blicke auf ihn, dann wirst du leben. Und er meinte damit, verlass dich auf Jesus, vertraue auf ihn allein. Und Spurgeon sagt, plötzlich erkannte ich den Weg der Erlösung. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, Aber als ich dieses Wort Schau hörte, schau auf Jesus, kam es mir vor wie das schönste Wort der Welt. Die Dunkelheit wich, der Schleier fiel mir von den Augen, ich sah die Sonne, meine Ohren haben es gehört, Christus ist der wahrhaftige Sohn des Vaters, er ist Gott, denn er tat für mich, was nur Gott tun kann. Er starb für meine Schuld, er besiegte meinen störrischen Willen, er schmolz mein steinernes Herz, er brach die stählernen Ketten, er öffnete die Gefängnistore und eisernen Riegel, er hat mein Weinen in Lachen verwandelt und meine Verzweiflung in Freude. Er hat meine Gefangenschaft beendet und er erfüllt mein Herz mit unbändiger Freude. Gesegnet sei sein heiliger Name. Ich war 15 Jahre alt und ich wusste, er hat mich gefunden. Zwei so unterschiedliche Gefäße. Dieser junge Mann und der 15-jährige Spurgeon. Aber es ist ein und derselbe Schatz. Und es ist derselbe Schatz, den wir weitertragen dürfen. Glückliche Gefäße. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist, wie du warst, als der Paulus dich gefunden hat, als du ihm begegnet und in den Weg getreten bist. Dass du derselbe bist, wie der du warst, als du diese Gemeinde in Korinth gegründet und bewahrt hast durch alle Stürme hindurch. Danke, dass du unser Schatz bist und dass wir in deinem Angesicht die Herrlichkeit des Vaters erkennen können und dass wir dich finden, Herr, in deinem Wort und dass das bis heute gilt, wer auf dich blickt, wer mit seiner ganzen Erbärmlichkeit zu dir kommt und dich um Rettung anruft, den wirst du erhören. Herr, danke, dass du da bist. Und hilf, dass wir gehorsame, irdene Gefäße sind. Dass wir uns dessen nicht schämen müssen, dafür danken wir dir. Herr, wir wollen dir zur Verfügung stehen und folgen, wohin du auch mit uns gehst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.